D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
An diesem letzten, definitiv letzten Dienstag im Jahr 2015. Einen weiteren wird es zumindest in diesem Kalenderjahr nicht mehr geben. Ich habe das extra eben nochmal für euch eruiert und nachgeguckt. Es ist wirklich der letzte Dienstag. Ich wollte jetzt eigentlich was dazu sagen, was in der Sendung euch heute Abend erwartet, aber es ist so schwer, nichts dazu zu sagen, was ihr eben in den Nachrichten gehört habt, dass Pegida jetzt eine eigene Hymne hat, die keinen Text hat. Damit ist die Meldung doch wirklich abgeschlossen. Damit ist alles gesagt. Ja, wozu sollte sie auch einen Text haben? Zurück zur Sendung von heute Abend, eine Stunde Film. Ich hatte erwähnt, dass es der letzte Dienstag dieses Jahres ist und deshalb werden natürlich auch wir mal ein bisschen zurückgucken heute auf dieses Jahr 2015, auf die Serien und Filme des Jahres. Es war ein fettes Kinojahr. Sowas fällt einem ja manchmal erst auf, wenn man dann so ein Jahr nochmal rekapitulieren lässt. Habe ich gemacht und einiges Spannendes für euch nochmal zusammengetragen. Wir werden auch in Gäste nochmal reinhören heute Abend, in tolle Treffen, die wir im vergangenen Jahr hier in der Sendung hatten. Da habe ich ein paar Leckerbissen nochmal rausgesucht. Bietet sich ja an, so 3 Tage vor Jahreswechsel. Ist aber nicht das Einzige, was wir heute machen, denn es starten natürlich auch an diesem Donnerstag Filme in den Kinos. Auch an Silvester ist das der Fall, wenn er denn auf einen Donnerstag fällt. Wir gucken uns Joy an. Das ist der neue Film mit Oscar-Gewinnerin Jennifer Lawrence. Gemacht vom gesamten Clan von Silver Linings und American Hustle, also ein neuer David O. Russell-Film. Die Profis unter euch wissen das natürlich. Und wir gucken rein in einen Film, der heißt Die Vorsehung, der auf erstaunliche bis erschreckende Art und Weise, möchte ich fast sagen, erinnert an Das Schweigen der Lämmer. Auch da gibt es ganz große Parallelen, was die Besetzung und was den Inhalt der Geschichte angeht. Das also heute Abend in eine Stunde Film. Ein bisschen zurückgucken auf 2015, ein bisschen gucken auf die Neustarts von dieser Woche. Damit werden wir uns die nächste Stunde schon gemeinsam vertreiben können. Vorhang auf, Bühne frei, hier ist eine Stunde Film. Schön, dass ihr da seid.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kubanisch.
Was sagst du, Sawyer?
Wie beim letzten Mord.
Ja, hier ist Joe. Es ist wohl eine Serie. Dieselbe Vorgehensweise, selbe Handschrift, keine DNA. Nicht die Spur eines Hinweises. Das sagten sie bereits. Ich werde tun, was ich kann. So ein gottverdammtes Arschloch.
Das FBI tritt auf der Stelle. Eine Reihe von mysteriösen Morden gibt Rätsel auf. Diesen Kollegen vom FBI, die in diesen Fällen ermitteln müssen. Es ist relativ schnell klar, dass es sich vermutlich hier um einen Serienkiller handelt, denn bei allen Morden gibt es eine Art gewisse Handschrift. Und was macht das FBI, wenn es nicht weiterkommt in einer Ermittlung? Dann sucht es sich einen Experten, der helfen kann. In diesem Fall ist das niemand Geringeres als der Analytiker und Psychologe John Clancy, gespielt von, Achtung, Anthony Hopkins. Ja, ein mittlerweile sich zur Ruhe gesetzt habender Analytiker und Psychologe, der das FBI bei einem Serienkiller-Ermittlungsfall unterstützen soll. Klingelt da schon ein bisschen was bei euch? Höchstwahrscheinlich. Wird noch besser. Es gibt nämlich nicht nur diesen FBI-Ermittler, den wir gerade eben gehört haben, sondern auch noch eine FBI-Ermittlerin. Und die hält von dieser Zusammenarbeit mit diesem merkwürdigen Analytiker und Psychologen erstmal gar nichts.
Bevor wir nach oben gehen, sollten Sie wissen, dass ich nicht im geringsten an paranormale Phänomene glaube. Ich halte das Ganze für einen Schwindel. Ich hoffe, das ist kein Problem.
Nein, ganz und gar nicht. Mir geht's genauso mit Seelenklempnern. Die sind nur scharf auf das Geld der Leute. Reicht man ihnen den kleinen Finger, greifen sie nach der ganzen
Hand. Wer das gesagt hat, hat offensichtlich nie einen Guten getroffen.
Das sagte Sigmund Freud.
Jetzt kann ich euch in dieser Stelle aber beruhigen, denn es geht nicht so weit, dass diese FBI-Agentin Clarence Starling heißt und dass dieser komische Analytiker und Psychologe Hannibal Lecter heißt, denn sonst wären wir wirklich vollständig in Das Schweigen der Lämmer gelandet. Hier ist es ein kleines bisschen anders, wobei die Ähnlichkeit dieses Thrillers zu dem berühmten Original, sage ich jetzt mal fälschlicherweise, weil es sich ja hier um kein Schweigen der Lämmer Remake handelt, aber diese Nähe zu dem, nennen wir es mal vorsichtig, Vorbild, Das Schweigen der Lämmer, ist schon extrem groß. Dieser Film heißt Die Vorsehung und die Parallelen habe ich euch erzählt. Das FBI ist auf dem Plan, einen Serienkiller zu stoppen. Sie schaffen es alleine nicht, müssen also diesen Psychoanalytiker und Psychologen zu Rate ziehen, der erst überhaupt keine Lust hat, dem FBI zu helfen. Dafür hat er eigene Beweggründe, die ich an dieser Stelle nicht verraten möchte. Es soll ja spannend bleiben. Ganz interessant ist eine weitere Parallele zu Das Schweigen der Lämmer, denn wir werden relativ früh auch in diesem Film schon mit dem Täter konfrontiert. Das ist also auch hier, genau wie bei Schweigen der Lämmer, keiner, der bis kurz vor Ende des Films unbekannt bleibt, sondern es ist wieder so ein Thriller, bei dem wir beide Seiten sehen. Wir sehen das FBI, das im Dunkeln tappt, und wir sehen diesen Killer, der unaufhaltsam von Tat zu Tat schreitet und das auch noch versucht zu legitimieren.
John, die Menschen, die ich töte, bewahre ich damit doch nur vor unsäglichen Schmerzen. Weil ich sehe, was ihnen bevorsteht, die Krankheit, das Leiden, die Übelkeit. Wie sie sich vor Schmerzen winden. Ich höre sie schreien, betteln nach Erlösung. Sie betteln darum, John. Und ich erfülle ihnen den Wunsch.
Das ist das, was der Killer zumindest argumentiert, dass er die Menschen auch noch von irgendeinem Leiden erlöst. Ein Psychopath, wie er klassischer im Buch der Psychopathen nicht stehen könnte. Guckt man sich diesen Film an, ja oder nein, ist eine gute Frage. Ich fand ihn dann letzten Endes doch recht spannend, weil mir dieser Aufbau gut gefallen hat, dieser zwei parallel verlaufenden Geschichten, also auf der einen Seite immer das FBI im Auge zu haben, auf der anderen Seite den Killer im Auge zu haben. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, wie wir es tatsächlich auch aus Das Schweigen der Lämmer kennen, und in der Mitte hängt so ein bisschen Anthony Hopkins, der diese Rolle, die nicht so tief geht wie damals die Rolle des Hannibal Lecter in Das Schweigen der Lämmer, schon sehr aus dem Ärmel spielt. Also dem merkt man, dass er sich für diese Rolle nun wirklich kein bisschen anstrengen muss. Das macht er mit einer Lockerheit, die manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu locker ist, hatte ich den Eindruck. Nichtsdestotrotz, wenn ihr Thriller-Fans seid und gerne Geschichten dieser Art euch anguckt, dann könnt ihr für diesen Film am Donnerstag durchaus ins Kino gehen. Wenn ich ihn denn dann qualitativ letzten Endes vergleichen sollte mit Das Schweigen der Lämmer, ja gut, dann hat natürlich Die Vorsehung keine besonders große Chance. Dafür wirkt es dann doch zu sehr wie ein Abklatsch, aber ich denke, das ist auch ein Maßstab, gerade bei Das Schweigen der Lämmer, den man vielleicht an keinen weiteren Thriller, den man in seinem Leben sieht, haben sollte. Insofern, nicht schlecht gemacht, nicht der ganz große Wurf, aber wenn ihr über Silvester, über den Jahreswechsel ins Kino gehen möchtet und was Spannendes sehen wollt, dann könnt ihr euch diesen Film, Die Vorsehung, durchaus angucken. Das war einer der Neustarts diese Woche. Wir dürfen konstatieren, dass das Kinojahr 2015 ein wirklich fettes war. Nicht nur zum Ende des Jahres, wo wir gigantische Blockbuster hatten, wie natürlich Star Wars 7, das Erwachen der Macht, der ja gerade überall läuft und sämtliche Rekorde bricht. Kurz davor das große Finale von Die Tribute von Panem, Mockingjay Teil 2 und auch den neuen Bond-Film Spectre. Diese drei wirklich Mega-Blockbuster alleine im November und Dezember. Es war auch ein Jahr mit Filmen wie Jurassic World, der riesig war. Es gab den zweiten Teil von The Avengers, Age of Ultron. Wir hatten Fast and Furious, den siebten Teil. Wir hatten diese unsäglich schlechte, aber trotzdem komischerweise irgendwie erfolgreiche Verfilmung von 50 Shades of Grey. Wir hatten den fünften Teil von Mission Impossible. Wir hatten einen neuen Terminator-Film. Also Blockbuster-mäßig war es wirklich fett im Kino. Parallel gab es auch neuen Stoff, der vielleicht nicht ganz so Blockbuster-mäßig, aber trotzdem sehr gut war. Filme waren wie der Mafia-Thriller Sicario, über den wir gesprochen haben, die beiden Musikfilme Straight Outta Compton, mehr so ein Spielfilm über die Anfänge des Gangster-Rap in den 80er Jahren in L.A. oder auch die Doku Amy über Amy Winehouse. Wir hatten diesen irrsinnigen Hochseil-Artistenfilm The Walk, wo auch die wahre Geschichte eines Artisten erzählt worden ist, der ja damals vom einen Turm des World Trade Centers mit einem Stahlseil rüber aufs andere Ende sozusagen, auf den anderen Tower des World Trade Centers gegangen ist. Wir hatten gute deutsche Filme dieses Jahr, allen voran einen extrem erfolgreichen. Fuck You Goethe 2 fand ich nicht besonders gelungen, aber extrem erfolgreich war er trotzdem. Wir hatten Victoria, den sechsfach beim Deutschen Filmpreis ausgezeichneten deutschen Film von Sebastian Schipper, der fantastisch war. Ihr erinnert euch, das war dieser Film, der das Drama einer Nacht erzählt, einen Raubzug, ein Gangsterfilm, letzten Endes deutscher Gangsterfilm, ohne einen einzigen Schnitt, der also von Anfang bis Ende mit einer Kamera in einer fließenden Bewegung gefilmt worden ist. Wir hatten die YouTuber, die neu ins Kino gekommen gekommen sind mit Kartoffelsalat, dieser Trash, Zombie-Komödie, die irgendwie auch ihren Reiz hatte. Wir hatten Serien dieses Jahr wie Bloodline, Better Call Saul, Daredevil, Jessica Jones, Blochin mit Jürgen Vogel, kommen wir im Verlauf der Sendung noch genauer drauf zu sprechen. Deutschland 83, andere Miniserie, qualitativ sehr hochwertig. The Man in the High Castle. Ich könnte, wenn ich wollte, euch den ganzen Rest des Abends voll seiern mit weiteren Titeln von Filmen und Serien. Dieses Jahr 2015 hat es wirklich in sich gehabt. Rückblickend möchte ich mit euch jetzt auch auf einen deutschen Film schauen, den wir im Frühjahr besprochen haben. Es war ein Film von, oder ist nach wie vor, Film gibt es ja Gott sei Dank immer noch, wenn ihr ihn im Kino nicht gesehen habt, holt ihr ihn vielleicht so über die Feiertage jetzt nochmal nach. Ein Film von Oskar Röhler, der im Frühjahr ins Kino kam, Tod den Hippies, es lebe der Punk. Sehr witzige 80er Jahre Klamotte letzten Endes über einen Jungen, der aus der Provinz in den 80er Jahren nach Berlin kommt und dort in so einem Strip-Schuppen arbeitet und die Wichskabinen putzen muss. Tom Schilling spielt diesen jungen Typen sehr witzig. Oskar Röhler, wisst ihr, die Filme sind so ein Fall von, findet man irgendwie sehr skurril und sehr cool oder total bescheuert. Dazwischen gibt es nicht viel. Und zu diesem Film war eins meiner Gäste-Highlights des Jahres 2015 auf jeden Fall Emilia Schüle, die weibliche Hauptrolle spielt. Sie spielt Sanja. Und wer genau Sanja ist und was diese Sanja in dem Film macht, Tod den Hippies, es lebe der Punk, das hat sie bei unserem Besuch hier selbst erzählt.
Sanja ist Amerikanerin, die aus New York kommt und nach West-Berlin kommt, um da zu leben und ein bisschen abzuhängen, bisschen Punk zu sein. Sie ist Künstlerin und sie verdient ihr Geld in einer Peepshow und tanzt dort. Und ja, ach so, ja, sie ist heroinabhängig und sie verliebt sich in den netten Tom Schilling im Film.
Wenn wir ein bisschen zurückgucken auf dich, auf zwei Hannover-Tatorte, Wegwerfmädchen und das Goldene Band. Das war eine Rolle, die du gespielt hast in beiden Tatorten. Eine junge Frau, die auch in einer ähnlichen, wenn auch viel brutaleren Situation landet. Mhm. Hattest du aufgrund dessen, dass man dich mit diesen Tatortrollen durchaus auch in Verbindung bringt, weil du wahnsinnig gut darin warst, irgendwelche Bedenken jetzt in Oskar Röhlers Film eine wieder ähnliche Rolle anzunehmen?
Nee, überhaupt nicht. Also ich finde auch nicht, dass sie so viel miteinander zu tun haben. Also es sind beides irgendwie Menschen, Frauen, krassen Schicksalen, aber die Larissa, die ich im Tatort gespielt habe, ist Opfer von Zwangsprostitution geworden. Und Sanja kommt freiwillig nach Berlin und arbeitet freiwillig in dieser Peepshow und tanzt da freiwillig, weil es ihr einfach scheißegal ist. Also ich glaube, Oskar hat da keine irgendwie Parallelen gesehen, sondern mich dann einfach eingeladen. Er kannte mich aus dem Tatort. Seine Frau fand den so toll, hat er immer erzählt. Und dann hat er mich besetzt. Und dann bin ich auf diese tolle Reise gegangen.
Was fasziniert dich an der Figur, damit es klickt, damit du das spielen willst?
Es ist eigentlich so, dass ich nach Rollen suche, die irgendwie krass sind und die nichts mit mir zu tun haben. Dann habe ich wirklich, wirklich Bock drauf. Also ich habe meistens auch total Angst davor und will vor dem ersten Drehtag einfach wieder mich verstecken unter der Bettdecke im Hotel. Aber ja, die nichts mit mir zu tun haben und die irgendwie ein krasses Schicksal haben.
Wir wissen alle, dass Filme in den seltensten Fällen, / eigentlich nie chronologisch gedreht werden. Daher können erste Drehtage gleich ziemlich krass sein. Mhm. Wie war es in dem Fall jetzt?
Das war ganz witzig, weil an meinem allerersten Drehtag bin ich ganz früh aufgestanden, weil wir ja unglaublich lange Maskenzeiten hatten, weil ich ja den ganzen Film eine Perücke trage, also einmal so eine Dauerwelle und einmal so eine Nena-Frisur mit blonder Strähne vorne. Und dann bin ich am ersten Drehtag gar nicht dran gekommen. Also ich saß den ganzen Tag im Trailer und war todesaufgeregt und dann kam ich gar nicht dran, weil die zu lange an dieser Szene gedreht haben, wo Wilson Tom erklärt, wie er das Sperma von den Kabinen in einer Peepshow wegmachen soll. Die war sehr textlastig und sehr spermalastig und das hat sehr lang gedauert und dann bin ich erst am zweiten Drehtag dran gekommen und das war ganz gut, weil dann habe ich eben die Leute schon kennengelernt und ich wusste irgendwie, wie alles aussieht und dann war ich ein bisschen entspannter.
Emilia Schüle, einer meiner Lieblingsgäste, ein Gäste-Highlight in diesem Jahr 2015 in eine Stunde Film. Wir machen weiter im Filmjahresrückblick 2015 und bleiben tatsächlich auch noch ein bisschen im Frühjahr, denn da hatten wir eine Gästin, eine tolle Filmemacherin, die mich sehr begeistert hat, Anne-Kathrin Händel. Eine Frau, die bisher ausschließlich Dokumentarfilme gemacht hat. Demnächst hat sie uns dann im Gespräch versprochen, will sie sich auch mal an ihren ersten fiktiven Stoff, an ihren ersten Spielfilm setzen, aber bisher eine wirklich tolle Dokumentarfilmerin, die in diesem Jahr zu Rainer Werner Fassbinders potenziellem 70. Geburtstag, also er wäre dieses Jahr 70 geworden, wenn er nicht viel zu früh im Alter, nämlich von gerade mal 37 Jahren gestorben wäre, wäre 70 geworden. Deswegen hat sie ihm zu diesem Geburtstag eine Dokumentation gemacht, Fassbinder, ganz schlichter Titel. In der zeigt sie mit ganz viel Originalmaterial das Leben und Schaffen dieses außergewöhnlichen deutschen Filmemachers, der ein Exzentriker war, der ein Chaot auch war, der aber definitiv ein Mensch war mit einer Filmleidenschaft, wie sie vielleicht wenige deutsche Filmemacher überhaupt gehabt haben. Sie hat dieses Originalmaterial von und mit Rainer Werner Fassbinder gemischt, mit tollen Interviewsituationen, die sie hergestellt hat mit Menschen, die damals vor allem in den 70er Jahren viel mit Rainer Werner Fassbinder zusammengearbeitet haben, wie zum Beispiel auch Interviews gemacht mit Irm Herrmann, eine tolle Schauspielerin und einer langjährigen Muse, kann man regelrecht sagen, von Rainer Werner Fassbinder. Und das nächste Rückblickstück, was ich euch vorspielen möchte, beginnt auch tatsächlich mit einem Ausschnitt, einem Interviewausschnitt mit Irm Herrmann, in dem sie über die Arbeit mit Rainer Werner Fassbinder spricht und daran anknüpfend einen Ausschnitt aus dem Interview, damals aus der Sendung im Frühjahr, als Anne-Kathrin Händel unser Gast war in eine Stunde Film.
Irgendwie hat es geschafft, mich immer zu Tränen zu bringen. Und dieser arme Maskenbildner musste mich ununterbrochen nachschminken, weil die Tränen nur so liefen. Ja. Der hat mich eigentlich mental in eine Stimmung versetzt, die 9 Tage, die total deprimierend waren für mich. Aber es wäre auch anders gegangen.
Wie hat er Sie dann zum Heulen gebracht?
Also indem er Intimitäten auserzählt hat vor 50 Leuten. Und das hat er ja gerne gespielt, nicht nur mit mir, auch mit anderen, ja.
Das sind so Sachen, die wir dann wieder über den manischen, den besessenen Filmemacher erfahren, der seine Schauspieler in diese Extremsituationen getrieben hat, um irgendwas aus ihnen rauszukitzeln. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass alle, die mit ihm gearbeitet haben, ihm das irgendwie verziehen haben. Woher kommt das, dass niemand in der Doku dabei ist, der es dabei belässt zu sagen, der Fassbinder war ein Arsch. Mit ihm zu arbeiten war einfach nur hart und schrecklich. Das ist ja keiner dabei, der es so extrem ausdrücken würde.
Na, ich erstmal muss ich sagen, dass ich natürlich Leute gesucht habe, auch die das sagen. Und es gibt sicher auch Leute, die das heute noch sagen. Aber man darf nicht vergessen, dass der Mann über 30 Jahre tot ist. Und Hannes Schigula sagt zum Beispiel in dem Film, ich möchte nicht mehr schlecht über ihn reden. Also, und dann sage ich, hast du schlecht über ihn geredet? Ja, na klar, habe ich schlecht über ihn geredet. Aber dieses schlecht oder gut reden, das ist gar nicht so wichtig. Interessant ist schon, dass er für jeden einzelnen von den Leuten, auf die ich getroffen bin, auch bei Leuten habe ich das erlebt, die, ich sag mal jetzt nicht, ihn in den Himmel hoben, und Irm macht es ja auch nicht. Ich meine, die sind ja doch recht offen auch. Also dass er bei allen so eine Bedeutung hatte in ihrem Leben. Also er muss so eine wahnsinnig charismatische Person gewesen sein. Ein Verführer, möchte ich sagen, dass er also bei allen wirklich präsent ist. Und die meisten Leute, die ich gefragt habe nach dieser Präsenz, die haben gesagt, dass sie eigentlich so eine Zeit oder so eine Begegnung nie wieder in ihrem Leben hatten. Ich habe ja auch versucht, mit meinem tollen Team, also diesem wirklich großen Schnitt,
Meister Jörg Hauschild, der auch für Dresden arbeitet, oder mit dem Kameramann Martin Farkas. Wir haben schon versucht, einen Film zu machen, der sehr emotional ist. Und dann war ich immer sehr, sehr dankbar für zärtliche Töne, sage ich mal, weil ja der Fassbinder als so ein Berserker gilt, was er ja auch war, aber er hatte eben auch diese feine, zärtliche Seite. Und wenn die rauskam, habe ich mich immer wahnsinnig gefreut, und das ist eben öfter passiert. Aber das war nicht so geplant oder sowas, sondern ich habe schon versucht, eine Situation zu schaffen für die Leute, mit denen ich gesprochen habe. Eben wie gesagt, Irm, dass sie nicht irgendwie rumsitzt, sondern auf der Bühne steht und Action hat, und die ist wirklich so lebendig, und das sind ja alte Leute, ich sage jetzt mal Entschuldigung, ja, jetzt alte Leute, aber sie wirken eben, oder sie sind eben auch sehr lebendig, und das ist dann was Tolles, wenn die so quieklebendig auf der Bühne tanzt sozusagen. Sie tanzt nicht, aber sie tanzt doch.
Sie tanzt nicht, aber sie tanzt doch. Anne-Kathrin Händel war definitiv ein Highlight in eine Stunde Film im Jahr 2015 mit ihrer Doku Fassbinder. Wer die nicht gesehen hat bisher, auch da nochmal eine ganz klare Empfehlung, diese Doku nachzuholen. Mit Tod den Hippies, Es lebe der Punk hatten wir schon einen Spielfilm-Highlight aus dem Frühjahr. Gerade eben hatten wir mit Fassbinder ein Doku-Highlight. Was fehlt denn noch? Was fehlt denn noch? Ein Serien-Highlight wäre nicht schlecht. Und damit springen wir ein Hüpferchen nach vorne Richtung Spätsommer. Da habe ich Jürgen Vogel treffen können. Der hatte leider keine Zeit, ins Studio zu kommen, weil er extrem unterwegs war. Wir konnten uns aber in Berlin im Hauptstadtstudio treffen. Das war ein bisschen eine bizarre Situation, weil wir zu zweit in einem Konferenzraum gesessen haben, der ungefähr so groß war wie das Saarland. Dementsprechend war auch die Akustik in dieser Halle, in der wir wirklich nur zu zweit gesessen haben, kam uns beiden ein bisschen komisch vor, aber Herrgott, wenn es nun mal nicht anders ging, haben wir auch damit vorlieb genommen. Blochin, eine ZDF-Serie in 6 Teilen, sehr aufwendig gemacht, lange dran gearbeitet, ist auf der Berlinale überhaupt vorgestellt worden und kam dann im Spätsommer /Herbst bei uns im ZDF ins Fernsehen. In den Hauptrollen Jürgen Vogel und Thomas Heinze zusammen als ziemlich korrupte Bullen mit auch einer ziemlich abgefahrenen Vergangenheit, jeweils sehr undurchsichtig. Eine Serie, bei der man lange nicht weiß, wer ist hier eigentlich Opfer und wer ist Täter. Da haben wir uns drüber unterhalten und unter anderem auch darüber, Jürgen und ich, ob diese Konstellation mit ihm und Thomas Heinze als wirklich so eine Art Polizisten, die definitiv was sehr Zwielichtiges haben, ob das nicht letzten Endes sogar schon was wünschenswert Tatort-eskes hat.
Ja, natürlich nicht so umfangreich. Also diese Figur, es wäre eine spannende Tatort-Figur gewesen, aber eben auch im Fernsehen, so weit ist das Fernsehen eben noch nicht, dass die Figuren mit so einer Geschichte, so einer Dramaturgie und auch Konsequenz wahrscheinlich Tatort-Kommissare werden können. Aber das Tolle ist ja an jetzt auch dem ZDF, dass wir halt die Freiheit haben, dadurch, dass wir nicht in so einer Form von Reihe oder so arbeiten, alles machen können eigentlich mit den Figuren. Die Figuren sind jetzt sehr weit, so, also sie sind total frei in dem, wie sie dramaturgisch fungieren und was sie eben, wo sie herkommen und so. Das wäre für einen Tatort-Kommissar unmöglich.
Du hast mit dem Regisseur, mit Matthias Glasner, 2 Filme zusammen gemacht, die ich sehr gerne mag, in denen du wahnsinnig stark warst, Der freie Wille und Gnade.
Oh, danke.
War das irgendwie ein Plan von euch zu sagen, wir wollen über diese Spielfilme miteinander machen, mal hinaus, wir wollen wirklich mal eine Serie machen, die auch ein bisschen anders ist?
Ja, ja. Wir seit 20 Jahren wollen wir das eigentlich machen. Also wir wollen nicht seitdem wir zusammenarbeiten, denken wir über sowas nach. Was könnte eine geile, weil wir auch Serien mögen. Also wenn das eine gute Serie ist oder so, dann ist das mit das Schönste, was man machen kann eigentlich. Also eine tolle Serie zu gestalten, machen zu dürfen und erzählen zu können, ist zwar auch die wahnsinnig harte Arbeit, aber auf der anderen Seite auch echt ein schönes Baby, was man da so über lange Zeit mit sich trägt. Und das war schon so. Nee, und das war ein Riesentraum. Und wir haben auch klar gesagt, wenn wir das machen, dann muss was ganz, ganz, ganz Besonderes sein.
Ja.
Und jetzt war zum Glück, also vor 5 Jahren hätten wir das nicht untergekriegt, ne, beim ZDF. Und jetzt ist da eben was passiert, was für uns total toll ist. Ne? Die gehen jetzt mit und die trauen sich was und so. Ne? Und die haben jetzt aber auch die haben es auch geschafft, in den letzten 5, 6, 7 Jahren sich so stark zu machen, auch was Fernsehen angeht, Werbung angeht und ihre eigenen Möglichkeiten auszuschöpfen, dass sie jetzt auch an so einem Punkt sind, wo sie sich das trauen, das zu tun. Und das finde ich total schön.
Natürlich kennen wir dich in erster Linie als Filmschauspieler. Gerade viele von denen, die dann mal Serie machen, so einen Mehrteiler machen, sagen, dass der besondere Reiz ist, eine Figur, die man spielt, über einen viel längeren Zeitraum entwickeln zu können, kennenlernen zu können, lieben zu können auch. als das in 90 oder 120 Minuten in Spielfilmlänge möglich ist. Ging dir das bei Blochin auch so?
Ja, schon. Es ist schon toll. Es ist wie ein langer Roman eben. Es ist keine Kurzgeschichte, ne? Sondern man hat natürlich mehr Möglichkeiten. Der Bogen ist anders zu spannen. Ja. Du kannst auch mal von mir aus irgendwas völlig Absurdes tun und kannst das dann 2 Stunden später erklären, wenn du es möchtest oder auch nicht.
Ja.
Man nimmt einfach dadurch, dass man mehr Zeit mit jemandem verbringt, nimmt man viel mehr hin. Das war ja beim Freien Willen auch so. Beim Willen gehst du mit jemandem mit. Und alleine dadurch, dass du so lange Zeit mit ihm verbringst, entwickelst du eine Empathie.
Ja.
Und da geht es nicht darum, ob du jemanden gut findest oder nicht gut findest oder ob du magst, was er tut oder nicht magst, was er tut, sondern automatisch dadurch, dass du so viel Zeit mit ihm verbringst, kommst du dieser Person nahe. Alle Serien, die ich gesehen habe, ich bin Teil dieser Figuren irgendwie. Also, weißt du, ich habe jetzt gerade Ray Donovan geguckt oder...
Mit Liefschreiber.
Ja, ja. Oder ich habe geguckt, Peaky Blinders, diese englische, großartig irgendwie. Ja. Ne? Und irgendwann bist du so da, denkst so, wow, oder was habe ich Dexter verfolgt?
Ja.
Wie bin ich mit dem durch dick und dünn? Und das ist so die Sache, wo man so denkt, ey, toll, das kann nur Serie. Das hast du im Kino, das Erlebnis hast du im Kino nicht. Und das ist schön.
Blochin, definitiv ein Serienhighlight des Jahres 2015. Wer es verpasst hat, gibt es natürlich in der ZDF-Mediathek zum Nachgucken. Und Jürgen Vogel, immer ein Gasthighlight, muss ich so sagen. Toller Typ, treffe ich immer gerne. Ich habe für euch für heute Abend, für die letzte Sendung, eine Stunde Film 2015, ein bisschen im Highlight-Archiv des Jahres gekramt, meine Lieblingsgäste nochmal rausgeholt, die über meine Lieblingsfilme und Serien hier bei uns in der Sendung gesprochen haben, und einen habe ich mir aufgespart bis zum Schluss. Den hatten wir vor einigen Wochen erst in der Sendung, das Treffen war aber einfach so schön, dass ich es an dieser Stelle hier gern nochmal als Highlight einflechten möchte. Ich habe mich mit Daniel Brühl getroffen, dem Schauspieler, über den wir aktuell in Deutschland wirklich sagen können, der Typ ist auf dem besten Weg, ein waschechter Hollywood-Star zu werden. Hollywood-Schauspieler ist er schon seit einigen Jahren, hat über 20 internationale Filme schon gedreht, seit es damals irgendwann losging mit Goodbye Lenin, der Film, der ihn relativ über Nacht berühmt gemacht hat. Wir haben uns getroffen vor ein paar Wochen erst zu seinem aktuellen Kinofilm, den er mit Bradley Cooper zusammenspielt, Im Rausch der Sterne. Daniel Brühl als ein Hotelmanager, der sich mit einem Starkoch rumschlagen muss, ein Starkoch, der tierisch was drauf hat, der aber auch ein wahnsinnig arrogantes Arschloch ist und permanent irrsinniges Chaos verursacht, gespielt von Bradley Cooper. Das Witzige war, dass wir uns in Berlin in Daniel Brühls Tapas-Bar getroffen haben und wir dadurch natürlich gleich einen Bezug zum Thema Essen hatten. Ich weiß, dass in diesem Film Köche mitspielen, diesem Film, den er gedreht hat mit Bradley Cooper zusammen, wirkliche Sterneköche mitspielen. Deshalb war meine Vermutung relativ eindeutig, das Catering beim Film muss doch in diesem Fall der Hammer gewesen sein, oder nicht?
Ja, also das eigentliche Catering war beschissen. Das war richtig, richtig mies. Aber wir Schauspieler haben nach ein paar Tagen gecheckt, dass die Komparsen, die da mitspielen in der Küche, ne, sind alles Profis. Das sind alles Leute, die in einem Michelin-Restaurant arbeiten. Und wir hatten ja fast jeden Tag eine Szene mit Essen. Und dann haben wir gefragt, was macht ihr eigentlich in der Mittagspause? Weil wir sehen euch nie beim miesen Catering. Und die so, ja, wir sind doch nicht bescheuert, wir kochen uns ja selber unseren Kram. Und dann haben die tatsächlich für uns gekocht. Und ich kann nur sagen, ich war 2 Monate lang oder 3 Monate, wie lange das ging, der glücklichste Mensch. Ich habe mich auf jeden Drehtag gefreut und auf jede Mittagspause. Mhm. Das war wirklich sensationell. Werde ich nie wieder so haben.
Das Schöne am Radio ist ja, dass man die Stimmen zwar hört, aber die Leute nicht sieht. Das hilft manchmal, wenn man irgendwie so ein Bad Hair Day hat oder so, und hockt man sich da einfach ins Radiostudio aus. Ganz egal, wie man aussieht.
Was siehst du denn jetzt?
Was
siehst du denn?
Ich sehe, dass du eine Mütze auf hast.
Ja.
Unter der Mütze, die Haare sind, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig.
Strähnchen.
Strähnchen, blond. Ja. Dazu ein akkurat gestutzter Schnäuzer.
Mhm.
Was ist denn los mit dir, Junge? Du drehst gerade.
Midlife-Crisis.
Ne?
Ich muss, ich drehe.
Schon wieder international mit Jessica Chastain aktuell.
Richtig, genau. Mhm. Dann kommt das Ding ab und die Haare werden wieder zurückgefärbt. Weil so kann man ja nicht rumlaufen. Ich kriege ja auch nur auf den Sack. Ich werde ja nur ausgelacht von meinen Freunden. Vor allem dieses blondierte Haar ist noch schlimmer als der Balken im Gesicht. Also ob es 30er Jahre, so ein historisches Drama in 30ern mit Jessica Chastain, genau. Und da wollten sie jetzt unbedingt den Schnauzer und die Haare. Was willst du machen?
Ja, The Zookeeper's Wife sind wir auch dann gespannt drauf. Jetzt im Rausch der Sterne, Colonia Dignidad, davor Augen des Engels, parallel noch Captain America 3. Du machst gerade schon alles, was geht, oder?
Ja, es war viel. Also ich pfeife aber auch aus dem letzten Loch. Also ich freue mich wahnsinnig, wenn dieser Dreh jetzt auch vorbei ist und dann mal eine längere Pause habe. Da habe ich echt Bock drauf, weil irgendwann reicht's dann auch. Aber es waren wunderschöne Projekte und ich hatte immer Bock drauf. Und ich meine, wenn sich die Chancen dann auch bieten, gerade im Ausland, wenn man mit solchen Leuten zusammenarbeiten darf, dann nimmt man das natürlich auch gerne an. Ne? Also ich hoffe natürlich auch, dass es in der Zukunft so weitergeht, aber es ist auch wichtig, dann ab und zu mal echt eine Zäsur zu setzen und mal ein bisschen langsam zu machen und den Kopf auch mal wieder mit was anderem zu füllen, ne? Weil sonst verbrennt man ja tatsächlich und da muss man ein bisschen auf sich achten und mal wieder zu merken, was die wirklich wichtigen Dinge im Leben sind. Und das ist nicht unbedingt immer nur vor der Kamera stehen.
Daniel Brühl, ein toller Typ. Schönes Treffen mit ihm, hat großen Spaß gemacht. Ein Typ, der sich bei allem Ruhm, selbst Hollywood-Ruhm, einfach standhaft weigert, darüber irgendwie arrogant zu werden.
Kommen Sie und testen Sie den brandneuen Mob. Das ist der Mob der Zukunft.
Ja, danke.
Wollen Sie den Mob mal testen, meine Damen?
Was ist das?
Hallo, ein brandneuer Mob.
Oh.
Und beim Ausbringen werden Ihre Hände nicht nass.
Ach, das glaube ich nicht.
Probieren Sie es selbst. Das ist der Mob der Zukunft.
Das ist eine Geschichte, die mich unter normalen Umständen vielleicht nicht so wahnsinnig interessieren würde. Eine Frau und ihr Mob, den sie versucht zu verkaufen. In diesem Fall wird es aber wirklich eine ganz spannende Geschichte, weil es auch eine wahre ist. Es ist die Lebensgeschichte von Joy Mangano, bei uns in Deutschland nicht so bekannt. In Amerika ist die Frau aber ein absoluter Fernsehheld, eine QVC-Ikone, also eine von diesen Frauen, die in so Shopping-Television-Kanälen einfach ein Milliardengeschäft über die Jahre gemacht hat. Ihre Lebensgeschichte ist alles andere als lustig gewesen, geboren in den 50ern, aufgewachsen in den 60ern und 70ern, in ziemlich ärmlichen Verhältnissen, getrennte Eltern, die sich nur gezofft haben, sie in der Werkstatt des Vaters irgendwie mitgejobbt, die eigene Karriere geschmissen, um diese getrennten Eltern irgendwie über die Runden bringen zu können, alles ziemlich dramatisch, bis zu diesem Tag, als sich Joy Mangano, im Film hier gespielt von Jennifer Lawrence, überlegt, dass sie eine Idee für einen Wischmob hat, nämlich einen, bei dem man so dran zieht an der Stange und der sich dann unten selbst auswringt. Sie hat keinerlei Ahnung, wie sie das Ding an den Mann bzw. an die Frau bringen soll. Sie hat keine Ahnung von Vermarktung, sie hat keine Ahnung davon, wie sie diesen Mob zigtausendfach herstellen kann, aber durch einen Zufall lernt sie diesen komischen Typ vom Fernsehen kennen, der sagt, okay, dann gib deinen blöden Mob her, wir versuchen den mal zu verkaufen. Das Ganze läuft aber extrem halbherzig. Sie hat sich in irre Unkosten gestürzt und stattet dann diesem Sendertypen mal so einen kleinen Besuch ab.
Gehen Sie nach Hause, Joy, und sehen Sie sich im Fernsehen an, wie die Zahlen nach oben schnellen. Produzieren Sie 50.000 Mobs, machen Sie Schulden bis unter das Dach, und zwar inklusive Ihrem Haus.
Es hätte besser laufen können. Ich lasse Todd noch mal einen Versuch starten.
Ich will weder, dass Todd noch sonst wer etwas versucht. Sie nehmen mich.
Wir nehmen keine normalen Leute. Wir nehmen Prominente oder Werbebotschafter. Und das wissen Sie genau.
Das weiß sie, aber das interessiert Joy nicht besonders. Sie drängt sich sozusagen rein mitten ins Geschäft. Sie lässt einfach nicht locker, bis man sie ihren eigenen Mob in dieser Sendung im Verkaufsfernsehen präsentieren lässt. Und das ist dann tatsächlich mit einem Mal wie so eine Erscheinung im amerikanischen Fernsehen gewesen. Ende der 80er, Anfang der 90er, so lange hat es gedauert. Und dann sozusagen schafft Joy Mangano das, was ihr keiner zugetraut hat, nämlich mit einem bescheuerten Wischmob ein Imperium aufzubauen. Eine spannende Geschichte in dem Fall tatsächlich, ich habe es schon mal gesagt, weil es eine wahre Geschichte ist. Sowas finde ich dann immer besonders interessant. Es ist natürlich die klassische American Dream, Tellerwäscher zum Millionär-Geschichte, in diesem Fall aber toll verpackt von David O. Russell, der ja mit dieser Crew aus Jennifer Lawrence, Robert De Niro und Bradley Cooper auch schon die Filme Silver Linings und American Hustle gemacht hat. Auch hier ist die ganze Crew wieder zusammen, sehr unterhaltsam gemacht und trotzdem sehr spannend. Also tatsächlich, wer über Silvester ins Kino möchte, eine Empfehlung, sich Joy anzugucken. Damit sage ich nun wirklich Tschüss für dieses Jahr 2015. Es war mir eine Ehre, euch etwas über Filme und Serien erzählen zu dürfen. Hat mich gefreut, dass ihr mir dabei zugehört habt. Nächstes Jahr 2016 machen wir natürlich genau da an dieser Stelle weiter. Bis dahin wünsche ich euch einen wahnsinnig guten Rutsch. Tom Westerholz sagt Tschüss, kommt gut rein ins neue Jahr. Im Januar hören wir uns wieder. Bis dann und Tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.